Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auch das ist in dieses Buch eingegangen. Herr Andor hat mir eben gesagt, dass er es ein Essay nennt. Es ist aber jetzt nicht ein Essay im Sinn von einem abstrakten Gedankenspiel, sondern es ist eine Reflexion auch über den, unter anderem über den eigenen politischen Werdegang, über die eigene Haltung zu dem, was Politik ist, was auch vielleicht revolutionäre Politik ist. Ein Berufsrevolutionär war er gerade nicht, aber er stand, glaube ich, kurz davor. Und was mir an dem Buch sehr gut, unter anderem sehr gut gefallen hat, ist, dass er heute natürlich heute ein bisschen anders auf, ich sage es jetzt mal ein bisschen grob, 68 und Folgen schaut, aber eben im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen die Ideen von damals nicht verrät oder für ja, eine Geschichte hält. Damit bitte ich Sie mal etwas Kurzes aus dem Buch vorzulesen.
Vielen Dank. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ein Buch in Leipzig vorzustellen, das den Titel trägt, Wenn das Volk sich erhebt, das gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Ich fange mal mittendrin an und lese eine ganz kurze Passage vor. Es handelt sich um einen Vorgang, den ich selber erlebt habe, am 14. Januar 2011 in der tunesischen Hauptstadt, also in Tunis. Seit Stunden stehen die Leute vor dem verbunkerten Gebäudeblock des Innenministeriums, skandieren Slogans, die Stimmung ist angespannt, aber enthusiastisch. Auf einmal schweigt die Menge still. Denn es naht sich ein Demonstrationszug aus den Vorstädten, den Armutsvierteln, der anders aussieht als die Versammlung der Bürgersleute. Die Kleidung nicht bunt, sondern schwarz und weiß. Die Gesichter fahl und finster, mit brennenden Augen. Den Gesichtszügen ist das ungesunde Leben anzusehen und die Entschlossenheit. Keine Parolen, aber ein Sarg. Darin liegt ein Erschossener. Eine Frau, die neben mir steht, sagt mit rauer Stimme, da kommt das Volk. Und jeder spürt, jetzt verändert sich etwas. Das ist eine historische Situation. Die Aufstände in den von Armut zerfressenen Provinzen Tunesiens waren zunächst nur Empörungen, keine politische Bewegung. Fortgesetzt hatten sie sich in den modernen Küstenstädten des tunesischen Bürgertums. Da artikulierte sich die Bewegung politisch und erst recht, als sie die Gewerkschaftsorganisation und schließlich die Hauptstadt erreichte. Doch ihre Durchschlagskraft erhielt sie in dem Moment, als die Stadtarmut sich entschloss, den Kampf aufzunehmen. Als schließlich der Diktator außer Landes war und sich eine provisorische Regierung aus Repräsentanten des Ancien Regimes bildete, ließ das Volk noch immer nicht locker. Aus allen Landesteilen strömten die Armen nach Tunis, besetzten den Platz vor dem Regierungspalast in der Kasbah, trotzten dort den Polizeieinsätzen und erzwangen eine Regierungsumbildung nach der anderen, bis endlich ein Wahltermin für die verfassunggebende Versammlung feststand. Zwischendurch ging unter den Bessergestellten des Landes immer wieder mal die Meinung um, jetzt ist es aber genug. Dann jedoch ließen sie sich wieder mitreißen von der Konsequenz, mit der die Armen ans Werk gingen, bis schließlich die Vorherrschaft der Vertreter des alten Regimes in der politischen Sphäre gebrochen war. Die Armen kehrten zurück in ihre Behausungen, wo sie ihre Lage unverändert vorfanden. Die Bürgerlichen wiederum konnten erneut ihren Geschäften nachgehen, befreit von der Kleptokratie und von der Willkür des alten Systems. Die Interessen hatten sich an einem historischen Punkt gekreuzt, doch der war nun überschritten.
Vielen Dank für diese sehr anschauliche Passage, wie ich überhaupt an dem Buch bewundere, wie anschaulich und mit wie viel Erfahrungssättigung es geschrieben ist. Wenn man das Buch kennt, dann fällt mir jetzt gerade wieder auf, wie viele Motive eigentlich in dieser kurzen Szene drin sind. Ein ganz wesentliches Motiv besteht natürlich darin, dass das Volk nun eben kommt aus den Vorstädten, die Miserablen, die Armen und die Straße, wenn man so will, erobern. Aber nicht nur dieses, neben dem Volk, heißt es sinngemäß, werden ja auch die Bessergestellten für einen Moment mitgerissen. Und dieses enthusiastische Moment ist ja etwas, was Sie auch immer ganz stark betonen in Ihrer Darstellung der Evolution. Dieses, ich würde sagen, erhabene Moment, das eine Evolution hat, das dann aber natürlich nach einer gewissen, relativ kurzen Zeit auch wieder verschwindet. Und dann kann eine Evolution in die Richtung oder in jene Richtung gehen. Aber für einen Moment lang verdichtet sich dann sozusagen evolutionäres Geschehen. Und Sie haben ja schon eingangs erwähnt, dass wir hier in Leipzig sind, in der es einmal die Parole gab, wir sind das Volk, später dann die Parole, wir sind ein Volk. Sie selbst schreiben, wenn das Volk sich erhebt. Also ich würde ganz gerne mit Ihnen etwas auf diesen Volksbegriff eingehen. Jetzt ganz naiv gefragt, in diese Szene, die Sie eben vorgelesen haben, wer ist denn da das Volk?
Das ist interessant. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet, muss ich gleich so sagen. Und was jetzt kommt, ist improvisiert. Also diese Szene war, diese Frau hat wirklich gesagt, voilà le peuple, hier kommt das Volk. Und sie gehörte ja eigentlich auch zum tunesischen Volk. Ne? Mhm. Eigentlich ja, eigentlich ja. Und trotzdem war in dieser Äußerung, schwang die Vorstellung mit, da muss schon die Masse der Armut auf die Straße gehen, um die Interessen des ganzen Volkes durchzusetzen und zu verstehen. Also quasi das Volk nicht in einem soziologischen Sinne, sondern in einem philosophischen Sinn als Subjekt dieser Veränderung. Das war der besondere Moment. Ich habe darüber gar nicht so nachgedacht. Es ist gut, dass Sie die Frage stellen. Das Volk ist ja erstmal alle, die bei der Demografie mitgezählt werden. Ne? Aber in diesem Fall eben nicht. In diesem Fall hat es einen bestimmten historischen Sinn, der Begriff. Das stimmt. Das stimmt.
Ich frage auch deswegen, weil man kann eigentlich fast gar keine Geschichte der Evolution schreiben, ohne auf diesen Volksbegriff einzugehen. Ich würde sogar annehmen, dass er in anderen Sprachen noch pathetischer klingt. Pueblo, im Spanischen Pueblo, vermute ich mal. Also, dass er ganz stark auch affektiv besetzt ist. Dass ihm aber natürlich eine Schwierigkeit innewohnt, wenn Sie sich überlegen, wir sind das Volk und wir sind ein Volk, das ist nicht mehr das Gleiche. Und dann vielleicht die Betonung auf, wir sind das Volk. Also, ja. Man wünscht sich natürlich, dass dieser Volksbegriff genauso ist, wie Sie ihn eben dargestellt haben in dieser Situation, eben alle, aber faktisch wohnt ihm wahrscheinlich auch das Moment des Ausschließenden inne. Denn die Rechte bezieht sich auch auf das Volk, natürlich auf ein anderes Volk, nicht auf alle. Wo würden Sie den entscheidenden Unterschied markieren zwischen einem revolutionären Begriff von Volk und einem reaktionären Begriff von Volk?
Ich glaube eben, dass es philosophisch gesprochen, dass man das nicht substantialistisch sehen darf. Also es gibt nicht den Begriff, das Volk und etwas, was dieser Begriff widerspiegelt und damit ist die Sache erledigt. Sondern das hängt immer von den Situationen ab, genau wie der Begriff der Freiheit. Und Revolutionen sind Vorgänge oder nur solche Vorgänge darf man meiner Ansicht nach, wenn das Wort einen Sinn haben soll, revolutionär nennen, deren Ziel, nicht deren Ergebnis unbedingt, aber deren Ziel die Freiheit ist. Und natürlich dann nicht im ausschließenden Sinne. Wir reden nicht von kommunizierenden Röhren. Also wir sind das Volk und die anderen gehören nicht dazu. Sondern schon in einem umfassenden Sinne. Das ist ein Begriff von Volk, wie ich ihn in dem Buch verwende, wie ihn auch Revolutionäre verwenden. Und natürlich ein anderer, als wie er dort drüben bei Compact verwandt wird, also im völkischen Sinne. Das ist was anderes.
Das habe ich wohl begriffen. Und wie würden Sie, also, ich sage mal so, wenn man jetzt diesen Volksbegriff ansetzt, dann ist es vermutlich, würde ich annehmen, die französische Revolution, die am eindeutigsten dieses Freiheitsmoment auch zur Darstellung gebracht hat, dass Sie meinen, wenn Sie von Revolution sprechen. Oder täusche ich mich da?
Naja, die französische Revolution ist sozusagen, wie Historiker sagen, die Modellrevolution. Das könnte man jetzt Eurozentrismus nennen. So alles Wichtige hat in Europa stattgefunden, was ja nicht stimmt. Und trotzdem ist es die Revolution, an der sich begrifflich und historisch Revolutionäre immer orientiert haben. Auch die Bolschewiki. Die haben permanent in Begriffen der französischen Revolution untereinander diskutiert. Und hatten also zum Beispiel auch die Sorge, dass wenn sie nur in ihrem Land diese sozialistische Revolution, wie sie sich vorstellten, realisieren, dass dann genau wie bei der französischen Revolution eine internationale Koalition der Konterrevolution die Dinge zerschlägt. Und sie haben auch in solchen Begriffen gedacht. Also das stimmt schon, die französische Revolution ist eine Modellrevolution, auch im schlechten Sinn. Das würde ich gerne noch mal kurz ausführen.
Bitte.
Denn wenn wir von der französischen Revolution reden, denken wir ja nicht nur an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wir denken auch nicht nur an die Guillotine, der immerhin ungefähr 3000 Menschen zum Opfer fielen in diesem damals kleinen Land. Sondern wir denken auch an einen Ausrottungskrieg gegen die Westfranzosen in der Vendée, der erste generalisierte Massenmord und Ausrottungskrieg in einem Land in der Neuzeit war. Das wird gern vergessen. Man muss das Volk der Vendée ausrotten. So hat es damals der sogenannte Wohlfahrtsausschuss der Revolutionäre beschlossen. Also das gehört schon zusammen.
Das war mir übrigens, wahrscheinlich bin ich da dann doch ein Dilettant der Revolutionsforschung, diese Vendée-Geschichte, die war mir nicht so bekannt.
Das, ja.
Ist die mittlerweile so ganz ins Bewusstsein auch der Franzosen eingerückt? Oder?
Der Leute aus der Vendée, ja.
Ich habe ja
5 Jahre in Frankreich gelebt.
Und,
ich erinnere mich genau, da war ich auch an einer anderen Ecke Frankreichs, nämlich in der Bourgogne, bei so einem Käsehersteller. Und sein Betriebsleiter war aber Vendéen. Der kam aus der Vendée. Und ein Wort gibt das andere und sagt, ich frage, wo kommen Sie denn her? Sie sprechen ein bisschen anders, sagt er, ja. Ich komme aus der Vendée, sage ich, oh, das ist ja interessant. Sagt er, oh ja, das ist interessant. Und vieles ist vergessen. Mhm. Und dann legte er los. Und es ist schon so, dass die Historiker, oder andersrum, die Historiker streiten nur noch darum, ob man es Genozid nennen soll. Sie streiten nicht mehr um die Zahlen.
Okay. Nun ist ein zweiter Begriff gefallen, der natürlich immer sozusagen sich mitschreibt, wenn man die Geschichte der Revolution schreibt. Das ist die Konterrevolution. Also fast jede Revolution erzeugt wahrscheinlich auch die Konterrevolution, könnte man sagen. Nun habe ich ein bisschen ist mir ein etwas ketzerischer Gedanke gekommen beim Lesen des Buches, und zumal wir jetzt auch hier in Leipzig sind. Wie können Sie eigentlich sagen, dass 89 eine Revolution war und nicht eine Konterrevolution? Denn eine Konterrevolution versucht, jetzt sozusagen in Jargon gesprochen, die Errungenschaften einer Revolution rückgängig zu machen. Und wenn man die Errungenschaft einer sozialistischen Revolution zum Beispiel in Kollektivierung anguckt, dann war es möglicherweise eine Konterrevolution. Oder wieso würden Sie sagen, nein, totaler Unfug? Verstehen Sie meine Frage?
Ja. Totaler Unfug würde ich sowieso nie zu Ihnen sagen, aber ich halte es in der Tat für falsch. Aus zwei Gründen. Das eine ist, die Kollektivierungsprozesse in der jungen DDR hatten meiner Ansicht nach keinerlei revolutionären Charakter. Bei einer Revolution geht es nicht darum, dass irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden und ein Staat umgebaut wird, sondern dass in der Tat ein Volk sich erhebt, weil es anders nicht mehr leben kann, um seine Lebensbedingungen zu verbessern. Davon kann in der frühen Geschichte der DDR meiner Ansicht nach, kann man natürlich diskutieren, keine Rede sein. Das Zweite, was sich hier abspielte und was sich in Rumänien abspielte und in Ungarn und in Polen, das war ein Kampf um mehr Freiheit. Das war ein Kampf um Freiheit. Und natürlich gab es eine Konterrevolution, aber das war Krenz und Co. Und die hatten, oder genauer gesagt Honecker. Und dass das friedlich abging, liegt nur an den ganz besonderen historischen Umständen. Weshalb man dann hier rufen konnte, keine Gewalt. Was ja ein unglaublich beeindruckender und starker Ruf war. Aber es war auch nur unter diesen historischen Umständen glücklicherweise möglich.
Die meisten Revolutionen sind eben gerade diesen nicht, nämlich gewaltfrei. Und das beschreiben Sie natürlich in Ihrem Buch auch sehr zentral. Nun muss man vielleicht so ehrlich sein und zugeben, dass in dieser Gewalt, in diesem Schrecken auch eine Faszination liegt. Dass die Revolution uns so packt, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie eben ein gewaltsames und auch ein enthemmendes Ereignis ist. Das beschreiben Sie ja auch, wie sich die Massen enthemmen und das kann eben sehr gewalttätig enden. Wie sehen Sie das selbst? Also würden Sie das einfach auch so stehen lassen wollen? Ist halt faszinierend oder das sind halt die Kosten oder wie ist...
Ja, so das würde ich nicht. Ich würde nie sagen, es sind halt die Kosten. Aber es ist ja auch nicht so, dass vorher da jemand sitzt und irgendwie so ein Kalkül aufsetzt und sagt, naja, das könnte es bringen, so viele Leute müssen leiden, nicht schön, aber machen wir. So läuft es nicht. Ne? So läuft Geschichte, so spielt sich Geschichte auch nicht ab. Ich stelle in dem Buch sehr viele Revolutionäre vor. Einige, die ich selber kenne oder gekannt habe und einige natürlich nur aus der Literatur, weil im 18. Jahrhundert habe ich nun mal nicht gelebt. So. Und in all diesen Fällen, interessanterweise, haben diese Leute das Gefühl einer abgrundtiefen Ohnmacht erlebt, der völligen Machtlosigkeit und Angst vor denen da oben. Und es gibt einen Moment bei solchen Vorgängen, wo, wie man so schön sagt, die Angst die Seiten wechselt. Und wer diesen Moment nicht als erhaben ansieht, dem fehlt irgendwie was. Ja, also das Nächste ist dann, dass die Revolutionäre sofort zu Täterkollektiven werden können und häufig werden. Also man sieht halt, die Wütenden sind auf der Straße. Ja. So. Und man sieht, wie der Nachbar oder der Typ links neben mir in der Demonstration oder so gewalttätig wird und die Schwelle sinkt. Die Schwelle zur kollektiven Gewalt sinkt. Und das ist eine der ganz großen Gefahren und eine der hässlichen Seiten der Revolution.
Die zweite hässliche Seite oder die Fortsetzung dessen, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja der Jakobinismus, also sozusagen institutionalisierte Gewalt dann. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja. Übe ab. Dieses wer nicht für uns ist, ist gegen uns, dieses Freund-Feind-Denken ist natürlich auch so ein Moment, was schon sehr stark eine Revolution auch innehaftet. Anders gefragt, was mir in Ihrem Buch ein bisschen gefehlt hat, wenn ich das so sagen darf, ist meine Vermutung, dass ein Kollektiv nur sich begeistern lassen kann, wenn es auch einen Feind gibt. Sie haben jetzt sehr stark, wenn ich das ganz kurz noch rausführe, Sie haben natürlich sehr stark zu Recht gesagt, diese Kollektive oder diese Erhebung bildet sich natürlich erstmal durch Not, durch den Willen, sein Leben zu ändern und zu verbessern. Aber ich glaube, um das Kollektiv zusammenzuführen, das ist jetzt sehr massenpsychologisch gedacht, braucht es den Feind.
Ja. Also, das ist sicherlich richtig. Und Sie sehen in Revolutionen, das sind ja Vorgänge, weil sie so emotional sind, emotional sein müssen, weil sie die Körper in Bewegung setzen, sehen sie viel Symbolik. Revolutionssymbolik ist übrigens immer stärker als konterrevolutionäre Symbolik. Hochinteressant. Deswegen ist ihre Kunst auch stärker. So. Also viel Symbolik. Und in dieser Symbolik wird natürlich auch der Feind beschrieben. Und häufig auf eine entmenschlichende Art und Weise. Man muss sich nur die, kann man hier ja auch teilweise sehen, die Karikaturen aus der Zeit der Oktoberrevolution oder danach und in der Zeit des stalinischen Terror anschauen, wie Menschen dargestellt wurden, so die Gegner, das sind halt so die Kapitalisten mit jüdischer Nase, dicker Zigarre, Zylinder, fetter Bauch, ja, irgendwie Waffenhandel noch so dabei und so. Und das ist natürlich eine Darstellung des Gegners, die weit über alles das hinausgeht, was unter, was die Gebote der Fairness sind. Man darf nur nicht vergessen, Revolutionen sind eben nicht die Lokomotive der Geschichte, sie sind die Betriebsunfälle der Geschichte. Sie geschehen nämlich dann, wenn bestehende Institutionen und Herrschaftsverhältnisse sich nicht mehr anpassen. Wenn sie etwas festhalten wollen, was nicht festzuhalten ist und dann gesprengt werden müssen. Und das geht häufig nur noch gewaltsam.
Jetzt wollten Sie aber, glaube ich, noch ein zweites Stück vorlesen?
Ja, wenn wir noch Zeit haben. Weiß ja. Nicht. Wir haben ja vieles schon angesprochen.
Wir können auch einfach weiterquatschen, wenn Sie wollen.
Das Podium besetzen. Ja, aber es ist schon so, dass von dem, was ich jetzt eigentlich, was ich vorlesen wollte, ja, wir jetzt vieles in unserem Gespräch schon hatten.
Ja.
Vielleicht stellen Sie lieber noch eine Frage.
Gut, ich stelle noch eine Frage. Eine Frage, die natürlich auch so ein bisschen auf der Hand liegt. Sie haben zu Recht erwähnt, also Sie haben erwähnt, dass Sie viele so kleine Porträts von Revolutionären geschrieben haben. Ja. Che Guevara natürlich, Marat, Erich Mühsam. Es sind, wenn ich jetzt es richtig im Kopf habe, nur zwei Frauen dabei. Ulrike Meinhof, die hat aber, glaube ich, gar kein ganzes Kapitel. Und die Frau aus der französischen Kommune, die
Louise Michel.
Louise Michel.
Und Olfa Riahi aus Tunesien.
Richtig.
Und Selamandi aus Tunesien. Waren das alle? Ich dachte, es sei 50-50. Ich hatte irgendwas darauf achten wollen.
Das glaube ich.
Oh, doch. Da ist noch diese Feministin aus der französischen Revolution, die gesagt hat, Moment mal, Menschenrechte für alle, das heißt dann ja wohl auch gleiches Recht von Mann und Frau, woraufhin sie zur Guillotine geführt wurde.
Gut, Sie haben natürlich jetzt schon gegengesteuert, aber natürlich ist so die Ikonografie des Revolutionärs ist eher eine männliche. Das ist Che Guevara, das ist der gute Soldat, wenn man so will. Das ist auch das abenteuerliche Herz, das ist der Kämpfer, das ist derjenige, der sein Leben gibt. Und die Frau, wenn sie Revolutionärin ist, ist es nicht so ganz. Sie ist zum Beispiel jetzt im einen Fall ist sie auch mit Bildungsfragen beschäftigt. Und
naja, Louise Michel hat auch Attentate versucht, ja, und hat halb Paris in Brand gesetzt. Also.
Aber man kann so eine gewisse, wie soll ich mal sagen, männliche Ikonografie der ganzen Sache, glaube ich, nicht absprechen.
Das ist richtig.
Ist das eine historische Erscheinung, die man sich auch anders vorstellen kann, oder hängt die doch ganz wesentlich auch mit diesem agonalen, kämpferischen, kriegerischen Moment zusammen?
Das glaube ich weniger. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die revolutionäre Revolution unter vorgefundenen Umständen machen und selber auch so sind, wie die Umstände sie erzeugen. Mit anderen Worten, da die Gesellschaften bis heute überwiegend patriarchalisch sind, überall auf der Welt, manchmal mehr, manchmal weniger, tragen auch Revolutionen häufig noch diesen patriarchalen Charakter. Also eklatant auf Kuba und unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern. Aber
wie haben Sie es in Tunesien wahrgenommen? Weil da beschreiben Sie, Sie beschreiben da ja auch starke Frauen.
Also ja, in Tunesien war es anders. Und aus zwei Gründen, glaube ich. Das eine, wenn man es mal ganz schematisch machen will, dass das tunesische Bürgertum, das so anglobalisierte, gebildete, mehrsprachige Bürgertum, was die Kritik am Patriarchat anbetrifft, schon weiter war als die Gesellschaft und noch weiter war als die Politik. Das ist bis heute noch ein wichtiger Faktor. Und zum anderen, dass obwohl die Armen, insbesondere aus dem Bergarbeiterbassin, zwar unter archaischen, patriarchalischen Verhältnissen leben. Also ich habe da Wahlversammlungen mitgemacht, da haben die Frauen den Couscous gekocht und die Männer haben diskutiert. Aber als es dann ans Kämpfen ging, wurde jede Hand gebraucht.
Ich glaube, ich habe schon ein Signal bekommen. Eine Frage kriegen wir noch hin. Es ist eine sehr allgemeine Frage, die ich am Schluss stellen möchte. Aktuell hat man jetzt eher nicht so den Eindruck, als stünden die Evolutionen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, auf der Tagesordnung. Es sind eher das, was Sie auch erwähnen, aber nicht behandeln, die Evolution von oben. Also denken Sie an Trump vielleicht an erster Stelle, der sowas versucht wie eine Evolution von oben. Wie sehen Sie, es ist wirklich eine sehr allgemeine und möglicherweise nicht zu beantwortende Frage, wie sehen Sie die Chancen auf die Evolution, die Sie hier charakterisiert haben in Zukunft, auch eingedenk einer völlig anderen medialen Situation als in den meisten hier beschriebenen Evolutionen?
Also wie gesagt, ich hoffe nicht auf Revolutionen, sondern eigentlich, worauf man hoffen sollte, sind friedliche Veränderungen. Aber die sind halt nicht überall möglich. Und sie sind nicht überall gewollt. Und ich bin sicher, dass es immer wieder knallen wird. Zurzeit möglicherweise in Weißrussland, demnächst möglicherweise in Rumänien und mit Sicherheit in den Ländern des Maghreb, also Algerien, Marokko, Tunesien oder in anderen arabophonen Ländern. Auch deswegen, weil die Menschen anders als früher, weil die Bürger anders als früher sehen, wie es anderswo sein kann. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum sie zu uns kommen. Sie sehen, wie es anderswo sein kann und dass man nicht so leben muss, wie sie leben. Und die Medien sind heute eben nicht nur schneller, sie sind heißer. Und das führt dazu, dass dieser Drang zur Veränderung meiner Ansicht nach ungebrochen ist und sich Raum verschaffen wird, so oder so.
Vielen Dank. Mehr Zeit haben wir nicht. Wir haben gesprochen über das Buch »Wenn das Volk sich erhebt« von Georg von Randow, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
Dankeschön.
Nee, nee, die werden gleich. Jetzt sind sie an. Ja. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Bebra Verlages zur Vorstellung des Buches Die Deutschen und ihre Kolonien.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.